Ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen. Wird ja bald auch wieder ein ACE-Gottesdienst sein, im Juni glaube ich noch. Und dann werden wir uns hoffentlich auch wiedersehen. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf und ich habe mir Gedanken gemacht, was ist dran heute für diesen Gottesdienst. Und ich möchte euch das einfach weitergeben, was mir so auf dem Herzen liegt und wie ich mich vorbereitet habe. Und zwar beschäftigt mich in letzter Zeit immer wieder das Wort, dass Jesus der Freund der Sünder ist. Nicht der Guten, sondern der Sünder. Nicht der, die was geleistet haben, wo er was profitieren kann, sondern er ist Freund der Sünder. Und das geht uns, denke ich, alle an. Ich möchte euch eine kleine Begebenheit vorlesen. Und zwar geht es um die Berufung von Levi, dem Zolleinnehmer. Wir können da noch viele andere Beispiele nehmen, aber ich habe das jetzt ausgewählt. Als Jesus weiterging, er hat einen Gelähmten geheilt und das hat den Leuten gar nicht gefallen, den Pharisäern. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi, wird auch Matthäus genannt. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus nach. Levi gab nun Jesu zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Ich muss mir das mal vorstellen. Da sitzt der Gottessohn mit Leuten mit zweifelhaftem Ruf. Aber Jesus ist mitten dabei. Aber jetzt kommt natürlich das Problem. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört. Ich habe gedacht, wie wäre ich? Was wäre bei mir? Wenn Jesus an meinem Haus vorbeiging, aber bei den Nachbarn, was sagt man, Party macht. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Das sagten sie zu den Jüngern. Sagen das zu den Jüngern? Ich sage ganz einfach, die wollten die Jünger von Jesus abwerben. Sprechen die Jünger an, die sind ja zum Teil ganz neu berufen. Und wissen noch gar nicht so, was auf sie zukommt. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Aber Jesus gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr, sprich zur Buße zu rufen. Und da zeigt uns Jesus seinen Auftrag auf dieser Erde. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr, Sünder zur Buße zu rufen. Und wo kann er das am besten? Wenn er bei den Sündern ist. Das stimmt doch, oder? Sonst können sie die Botschaft nicht hören. Und das Problem war, sie hörten bisher die Botschaft nicht. Von der Umkehr, von Buße, von Gnade Gottes. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, wie kann er nur? Wie kann ein Rabbi mit Sündern zusammen sein? Wir machen das doch auch nicht. Und sie sind der Meinung, Jesus hat was falsch gemacht. Aber sie hatten eines übersehen. Und das war auch ihnen gar nicht wichtig, denn das passte nicht in ihr Bild von Frömmigkeit. Levi hat sich nämlich umgekehrt oder ist umgekehrt. Als Jesus kommt, sagt er, folge mir nach. Was macht Levi? Er folgt ihm nach. Also ist doch eine Umkehr, oder? Ist eine 180-Grad-Drehung. Und dieser Mann. Und das haben die Pharisäer und Schriftgelehrte nicht mitgekommen oder übersehen oder wollten es nicht sehen. Denn sie waren ja diejenigen, zu denen eigentlich Jesus kommen müsste, wenn er wirklich der Gottessohn wäre. Denn sie waren ja die richtigen Menschen vor Gott. Und Jesus sagt nochmal, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt. Ich gehe auch nur zum Arzt, wenn ich muss. Wenn es nötig ist oder wenn ich meins wäre nötig. Aber sonst geht auch keiner freiwillig zum Doktor. Wir wollen doch alle gern gesund sein und fit sein. Und Jesus sagt, die Gesunden brauchen auch keinen Arzt. Aber ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Oder er sagt zuvor, sondern die Kranken brauchen den Arzt, logisch. Und ich bin nicht gekommen, die Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, Sünder zur Umkehr zu rufen. Jetzt muss ich aber gleich was sagen, damit ich nicht falsch verstanden werde heute Morgen. Mir geht es nicht darum, diese Sprüche zu wiederholen, die heute gemacht werden, auch in frommen Kreisen. Gott hat alle Menschen lieb und alle Menschen werden einmal im Himmel sein. Davon halte ich nichts, weil das der Bibel widerspricht. Und die Behauptung, die man manchmal hört, ja, wenn Jesus da wäre, dann würde er auch beim Christopher Street Day mitmachen. Er würde auf einem Wagen sitzen, den Leuten zuwinken, eine Regenbogenfarbe und sagen, ich habe euch alle lieb. Das ist die Botschaft, die wir heute immer wieder hören. Und die hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Also er versteht mich, glaube ich, wenn ich jetzt heute mich für die Sünde einsetze. Es geht um Umkehr. Es geht um Buße. Und deshalb ist Jesus zu den Sündern gegangen. Um nicht ihnen gleich das Gleiche zu tun, sondern sie herauszuholen aus ihrem Tun und sie in Veränderung hineinzuschicken. Gott liebt euch, deshalb treibt, was ihr wollt, ist nicht die Botschaft der Bibel. Sondern eigentlich ist das fast Blasphemie, wenn man Gott widerspricht und das Gegenteil behauptet und damit sagt, ja, Bibel ist recht und gut, aber wir wissen, wie es läuft. Gott ist Liebe, das stimmt. Und deshalb ruft er die Sünder zur Umkehr. Deshalb ruft er mich und dich zur Umkehr. Gott ist Liebe, ja, das stimmt. Weil er uns bewahren möchte vor dem Gericht, hat er seinen Sohn gesandt. Und jetzt gehen wir zurück zur Begebenheit. Und da sehen wir jetzt einen gravierenden Unterschied. Die Pharisäer sonderten sich ab. Sie hatten nichts mit den Ungläubigen zu tun. Aber Jesus kam für die Sünder. Das ist der große Unterschied. Und er kam für die Sünder in die Welt und er kam in das Haus des Levi und er kam auch in mein Leben, wo all die Sünden und Fehlerhaftigkeiten genauso vorhanden sind. Und da will er aufräumen. Und da hat er aufgeräumt. Und dafür möchte ich ihn mein Leben lang preisen. Das ist Gnade. Und das ist Geschenk der Liebe Gottes an dich und an mich. Dass er auch er kam, um unser Haus zu reinigen. Ich glaube, dass wir immer sehr aufpassen müssen, und das lesen wir auch immer wieder in der Bibel, dass wir das Evangelium nicht mit Religion verwechseln. Religion ist der Versuch, diesem Anführungszeichen unbekannten Gott durch Werke und selbst auferlegte Gebote alles recht zu machen und sich seine Gunst zu erarbeiten. Und in diesem Bewusstsein weiß ich nie, ob ich das Ziel erreiche. Ich weiß es nicht. Und daraus entsteht dann oft Fanatismus. Versteht ihr, wenn ich Werke vollbringen muss, um diesen Gott, den ich gar nicht richtig kenne, gnädig zu stimmen, weiß ich nie, ob es reicht, oder? Ich weiß nie, ob es reicht. Und das ist das Fatale an Religion und auch an allen Religionen, wo der Mensch versuchen muss, diesem Gott zu gefallen, um eventuell die Chance zu haben, reinzukommen. Und deshalb haben wir so viel Fanatismus, auch religiösen Fanatismus in dieser Welt. Aber ein religiöses Leben, das nur darauf aus ist, dass Gott zufrieden ist mit mir, reicht nicht. Denn wenn ich mich an Religion halte, dann schaue ich nach innen und nach außen, aber nicht nach oben. Nach innen und außen, aber nicht nach oben. Nach innen, ich vergleiche mich mit anderen. Und was mache ich da am meisten? Ich achte auf ihre Fehler, um Bestätigung zu bekommen, dass ich richtig bin. Und dann das andere ist dann, was denken die anderen über mich? Was muss ich tun, um ihnen zu gefallen? oder zumindest was vorzuzeigen. Dass ich was kann, dass ich was weiß, dass ich was bin. Und das war eben auch bei den Pharisäern und zum Teil auch bei den Schriftgelehrten das Problem. Ist das auch im christlichen Bereich möglich? Dass wir so kleine Pharisäer sind? Ich denke da zum Beispiel, ich habe zum Frühjahr mal eine ganz große Biografie über Martin Luther gelesen, 2 Bände. Und da hat es ganz viele Zitate von Luther und auch Briefe, die er geschrieben hat an Leute. Und da findest du diesen Kampf, Religion. Wie gefalle ich Gott? Wie komme ich Gott nah? Und Luther ist da bis ans Äußerste gegangen. Er hat versucht, durch Werke Gott zu erleben. Er war im Kloster, er fastete bis zum Geht nicht mehr. Es gab mal eine Zeit, da dachten seine Vorgesetzten, der Mann stirbt, weil er so viel gefastet hat. Und er hat sich selber Gebote auferlegt, hat sich auf den nackten Boden gelegt und manchmal schier erfroren und manchmal schier verhungert und dann die ganzen Gebetsübungen gemacht und nochmal gefastet und so weiter und so fort. Aber hat Gott nicht gefunden da drin. Hat ihn nicht gefunden. Die Gunst Gottes kann ich nicht erarbeiten. Die Gunst Gottes wird mir geschenkt. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Sein Beichtvater hat mal gesagt, hör jetzt auf. Der war manchmal fix und fertig, weil Luther immer wieder kam und seine Sünden bekannt hat. Und hat er selbst geschrieben, manchmal bin ich 2-3 Mal zu meinem Beichtvater pro Tag, weil ich gedacht habe, ich habe wieder schlechte Gedanken in mir. Und so hat er gekämpft. Aber er hat Gott nicht gefunden. Er hat nur festgestellt, ich bin ein sündiger Mensch. Und hat ihm nicht weitergebracht. Erschöpfung und Lebensgefahr war dann die Folge. Bis die Gnade Gottes ihn fand. Aber da musste Gott zu ihm kommen. Und Gott ist bei Levi eingekehrt. Und er ist auch bei mir und bei dir eingekehrt. Wisst ihr, wir laufen auch Gefahr, auch als Christen, dass wir in Religion hineinkommen. So nach dem Motto, wenn du nicht genügend Bibel liest, was kommt dann? Ein schlechtes Gewissen. Ich genüge nicht. Wenn du zu wenig betest oder wenn du nicht so und so viel betest, dann ist Gott traurig. Was mache ich? Ich versuche zu beten und kämpfe gegen meine Gedanken, die mich ablenken wollen. Weil es dann nicht aus einem Bedürfnis heraus geschieht, sondern aus einem Zwang. Ich muss das ja machen. Und so wird man ganz leicht zu einem Schauspieler. Ich achte darauf, wie denken die Leute, wie es sein muss, und so bin ich dann auch. Und das kommt gut an. Aber es kommt bei Gott nicht gut an. Es bringt mich nicht in die Gemeinschaft zu Gott, sondern ich zeige mich da den Leuten von vorne, aber in mein Herz kann nur Gott schauen. Aber Gott will keine Schauspieler, sondern Gott will Kinder. Seine Kinder, dich und mich. Immer Angst, wenig zu tun. Und religiöser Glaube ist bestimmt von Regeln und auferlegten Lasten. Religiös gelebter Glaube macht, meine ich auch, hart, verurteilt schnell, verdammt, ist unbarmherzig und lebt dann aber auch in Trennung, weil es ist Kälte da, keine Wärme. Und ich muss mich immer vergleichen mit anderen. Das kann auch mir persönlich passieren, das kann einem auch als Gemeinde passieren. Was, die machen das so? Aber wir machen es doch richtig. Es gibt da viele Beispiele, aber ich will da nicht zu tief reingehen. Und ich habe mir dann bei der Vorbereitung gedacht, steckt nicht in jedem, auch in mir, von uns so ein kleiner Pharisäer, der manchmal ganz schön große Klappe hat. Aber wisst ihr, Jesus sagt, ich will nicht eure geistlichen Übungen, ich will nicht eure Leistung, ich will euch, ich will dich. Und dann nennt er mich beim Namen, sagt Harald, pass auf, ich will dich. Ich will nicht deine schöne Predigt oder weiß ich was, sondern ich will dich. Dein Herz. Deshalb, Christentum ist keine Religion, sondern Evangelium. Und das ist auch immer ein Kampf. Evangelium ist frohe Botschaft. Religion ist Leistung und Druck, aber keine Freude, kein Glück. Aber er möchte Herzensgemeinschaft mit uns. Deshalb Evangelium. Und Evangelium allein macht frei. Evangelium allein macht frei. Nur wen der Sohn frei macht, sagt Jesus, der ist wirklich frei, wahrhaftig frei. Frei von allen Bindungen. Und wer von uns will nicht frei sein? Ist doch schön, frei zu sein, oder? Jeder möchte im tiefsten frei sein. Aber wenn ich mir selber Fesseln anlege, komme ich nicht weiter. Und Jesus ist gekommen, um diese Fesseln wegzunehmen. Und deshalb kann ich als Mensch auch mitten in einer Erweckung sein und trotzdem Gott fern sein. Weil es geht um eine ganz persönliche Beziehung. Eine ganz persönliche Beziehung, die ich mit meinem Vater Gott haben darf. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, also jetzt kommen wir zu denen wieder zurück, lebten in ihrer religiösen Blase. Sie pflegten keinen Kontakt zum Gemeinvolk. Im Gegenteil, sie hielten Abstand. Denk mal an das Gleichnis vom Samariter. Wer hat Abstand genommen? Die Frommen. Die haben Abstand genommen. Die wollen sich nicht verunreinigen, sonst hätten sie im Tempel ihren Dienst nicht machen können. Das und das und das. Und jeder hat sein Argument gehabt. Und das ist übel. Und dann habe ich mir überlegt, was für Leute hat eigentlich Jesus auserwählt? Stellt euch mal vor, lest mal durch die Namen der Leute, die Jesus auserwählt hat. Und da kommt vor. Ausgestoßene, Gescheiterte, ein bisschen niedriger in der Gesellschaft. Da war sogar politischer Fanatiker dabei. Zolleintreiber haben wir schon gehört. Einfach Sünder. Aber war kein Pharisäer dabei. War kein Pharisäer dabei. Die wollten nicht. Sie waren in ihrer Blase. Sie waren ja der Meinung, Jesus macht alles falsch. Aber einzig von einem Pharisäer, vielleicht wisst ihr von mehr, aber ich habe nur den einen gefunden. Und der heißt Nikodemus. Für ihn öffnete Jesus sogar bei Nacht die Tür. Hey, da war Nacht, als Nikodemus geklopft hat. Und Jesus hat nicht gesagt, du bist ein Pharisäer, mit dir habe ich nichts zu tun, sondern hat die Tür aufgemacht. Also haben auch unsere Pharisäer Chance, zu Jesus zu kommen. Nikodemus kam nämlich, um Jesus kennenzulernen. Und nicht ihn fertig zu machen, wie es die anderen getan haben. Und Jesus sagt ganz klar, Johannes 6, 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder man kann auch sagen, abweisen. Und deshalb konnte Jesus mit diesem Mann sprechen. Und er hat ihm den Weg gewiesen zu Gott. Aber er ist gekommen. Und das Evangelium ist voll von Beispielen, welchen Menschen sich Jesus zugewandt hat. Da war eine Frau mit Blutfluss. Keiner durfte sie eigentlich berühren, sonst wäre er unrein gewesen. Da waren Bettler. Da waren Aussätzige. Ja, nicht berühren. Ausgestoßene, Gescheiterte, in Sünde lebende. Kranke galten damals als Opfer von Schuld, vielleicht der Eltern. Jesus ging hin und heilte sie. Eine Sünderin salbt Jesus. Müsst ihr mal vorstellen, was das für ein Skandal ist. Weiß der denn nicht, was das für eine Frau ist, sagen sie. Doch er weiß es. Eine Frau, die gesegnet ist, weil sie zu Jesus kommt. Er wendet sich nicht vom Sünder ab, sondern er wendet sich ihm zu. Und mir fiel so das Beispiel von der Taufe Jesu ein. Was macht Johannes? Er ruft, tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und dann steht im Evangelium geschrieben, dass von überall, das müssen Hunderte bis Tausende gewesen sein, die kamen, sogar ein Stück in die Wüste reingegangen sind, um diese Botschaft zu hören, von der Umkehr, von der Buße. Aber jetzt kommt Jesus und was macht er? Er stellt sich inmitten der Schar der Sünder, die ihre Sünde bekannten. Weil ich gehe mal davon aus, Johannes hat jeden gefragt, was hast du zu bekennen? Sonst hätte er sie nicht getauft. Es war eine Taufe zur Buße. Zur Buße gehört Bekenntnis. Was der wohl angehört hat jeden Tag. Und dann kommt Jesus. Und Jesus, ich stelle mir das so vor, stellt sich in die Reihe. Als Jesus kommt, erhebt er seinen Finger und sagt, Johannes, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und was macht das Lamm Gottes? Es kommt mit den Sündern. Es macht sich den Sündern gleich. Und dann sagt Johannes, Jesus, das Opferlamm Gottes, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Warum kommst du zu mir? Und dann fiel mir auf, hey, Johannes hat Jesus gar nicht gefragt, und was hast du angestellt? Sondern er sieht das Opferlamm. Und das überrascht ihn, dieses Opferlamm kommt, um die Taufe der Buße anzunehmen. Jesus stellt sich da dem Sünder gleich, und das ist unser Glück. Könnt ihr nachlesen in den Evangelien, Matthäus 3 und in den anderen Evangelien. Und dann wird deutlich, er hat sich für uns zur Sünde gemacht. Das war sein Weg. Deshalb hat er auch vor dem Kreuz nicht gestoppt. Und niemand konnte ihn stoppen. Er musste den Weg ans Kreuz gehen, weil er der Freund der Sünder ist. Und deshalb kommt das Evangelium auch nicht überall gut an. Vielleicht ist das auch ein Grund oder vielleicht der Grund überhaupt, dass Menschen wütend werden, dass auch Menschen anderer Religionen Hass haben auf Christen, auf Menschen, die Jesus bekennen. Vorhin ist gebetet worden, auch für die Verfolgten. Überall auf der Welt werden Christen verfolgt. Und ich glaube, das hat da seine Ursache. Das sind Menschen, die frei geworden sind, die heil geworden sind, Sünder, die Buße getan haben, umgekehrt sind. Und jetzt in Jesus frei sind und Jesus nachfolgen und sagen, ich kenne das, ich kenne Jesus. Er ist mein Retter. Und der Mensch versucht, wie ich es am Anfang gesagt habe, diesem Gott zu gefallen und kann es nicht, schafft es nicht. Und dann kommt diese Eifersucht, diese Angst und auch diese Botschaften und auch dieser Fanatismus. Weg, weg mit diesen. Einmal sagt Jesus in Matthäus 11, Jesus ist gekommen, Johannes, also er spricht mit den Pharisäern. Johannes ist gekommen und hat gefastet und keinen Wein getrunken und schon hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann und da heißt es, was für ein Fresser und Weinsäufer. Und jetzt kommt's. Ein Freund, der Zolleinnehmer und Sünder. Und richtig, so ist es. Er ist der Freund, der Zolleinnehmer, also der Gauner und der Sünder allgemein. Also können wir uns runterstellen. Und das ist für mich fast unbegreiflich. Ja? Die Menschen, die eigentlich das Volk zu Gott weisen sollte, lehnen Jesus ab. Und diese Ablehnung die steigert sich in das Töten wollen, ins Loshaben wollen. Und ich denke, das ist genau das, was eben auch in der Christenverfolgung passiert. Man will die loshaben, aber es geht nicht. Es geht nicht, versucht man seit 2000 Jahren. Aber Jesus wird wiederkommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Die Gemeinde, sonst nichts. Seine Kinder, seine Schäfchen, dich und mich. Jesus hat am Sabbat am Teich Bethesda einen Kranken geheilt. Und diese Heilung war, in Anführungszeichen, dummerweise am Sabbat. Übrigens ist mir aufgefallen in den Evangelien, die allermeisten Streitpunkte zwischen Jesus und Pharisäern ging es um den Sabbat. Und das war ein ganz, ganz großes Problem. Jesus hat diese Heilung am Sabbat getan und dann hat er noch was Zweites gemacht. Er sagt zu dem jetzt Geheilten, nimm dein Bett und geh nach Hause. Also es war keins von Ikea, sondern die waren zusammengerollt und dann hat man es auf den Rücken genommen und dann hat man sich wieder hingelegt. Aber allein diese Tatsache war für die Pharisäer schon eine brutale Sünde. Am Sabbat darf man nicht arbeiten. Am Sabbat darf man nicht heilen, weil Heilung ist Arbeit. Für wen eigentlich? Dein Bett zu tragen ist Sünde. Also ich sage euch ganz ehrlich, wir machen jeden Sonntagmorgen unser Bett, nachdem wir aufgestanden sind. Und ich habe noch nie gehört, dass Gott geschimpft hat. Höchstens meine Frau schimpft, wenn ich es nicht ordentlich mache. Aber deshalb macht es meistens sie. Okay. Aber es ist doch paradox sowas, oder? Jesus wirkt Gutes und dafür wird er gehasst. Und das, was Jesus damals tat, tut er auch noch heute. Ich liebe ihn dafür, ihr auch? Ich liebe ihn dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen, dass wir ihm begegnen dürfen. Und das war das Eigentliche im Sabbat. Aber die Pharisäer waren so im Halten des Sabbats, war wichtiger als alles andere. Im Lauf der Zeit legten sie einen Schwall von Ordnungen und Bestimmungen auf die Schultern der Leute. Da stand mehr drin wie im deutschen Strafgesetzbuch. Und das ist schon so ein dickes Ding. Aber immer neue Dinge. Wie viel Meter darf man laufen? Wie viel, alles möglich war da drin. Kein Mensch konnte das eigentlich einhalten. Doch sie vergaßen, dass Gott an diesem Tag seinem Volk ganz, ganz nahe sein wollte. Deshalb steht, du sollst den Sabbattag heiligen. Es soll ein abgesonderter Tag innerhalb der Woche sein. Die Pharisäer waren der Meinung, dass durch die Beachtung aller selbst aufgelegten Gebote rund um den Sabbat selbstverständlich Gottes Wohlgefallen auf ihn ruhte. Und deshalb hielten sie die anderen für Sünder, die sich nicht danach gerichtet hatten wie sie. Also war auch Jesus ein Sünder, als er zuließ, dass seine Jünger zum Beispiel am Sabbat Ähren pflückten. Das war Arbeit. Wie können deine Jünger Ähren pflücken? Das ist doch schrecklich, oder? Und Jesus war ein Sünder, weil er am Sabbat Kranke heilte. Jesus war Sünder, weil er dem Geheilten den Auftrag gab, sein Bett zu tragen. Und deshalb sagt Jesus, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Ein Tag mit Zeit für Ruhe, Rast, Gottes Begegnung. Und deshalb ist er abgesondert. Und der Mensch braucht das. Wir brauchen immer mal Ruhe. Und Zeit, wo wir einfach Gott begegnen können. Gerade in dieser Hektik, die wir heutzutage haben. Als Jesus in Jerusalem einzog, hatten alle gehofft, er geht jetzt zum Palast des Herodes und räumt da auf. Aber was macht Jesus? Er geht in die Gemeinschaft zum Vater, er geht in den Tempel. Und am nächsten Tag macht er etwas ganz Besonderes. Er reinigt den Tempel. Das war im Tempelvorhof. Da war alles aufgebaut, da war ein Markt. Und Jesus hat diesen Tempel gereinigt. Wisst ihr warum? Weil er wollte, dass die Menschen wieder Zugang zum Heiligen bekommen. Dass man sie nicht immer aufhält. Dass sie nicht abgelenkt werden. Wichtige Sachen, ganz wichtige Sachen, ne, für Opfer und so weiter. Nein, der Mensch soll direkt Zugang zum lebendigen Gott haben. Die Tür ist offen. Und die Menschen haben durch ihre Werke sie zugemacht. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also versuch das mal so geistlich auszulegen. Geht immer um Reinwaschung. Nichts soll dem Zugang zum Vater aufhalten. Deshalb sagt ja Jesus aus dem Haus, aus dem Gebetshaus, habt also Gemeinschaft mit Gott, habt ihr eine Räuberhöhle gemacht. Ihr habt keinen Zugang zum Gott mehr. Ich möchte euch zum Abschluss noch was vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 41. Das sagt Jesus: Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Aber bei euch ist es anders, sagt er zu den Pharisäern. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen empfangen. Ist das heute auch so? Hat sich nichts geändert. Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung, bei dem einen wahren Gott, sucht ihr nicht. Suchen wir die Gemeinschaft, die Anerkennung bei unserem Gott? In der Gemeinschaft mit ihm, nicht in den Werken. Jesus sagt, oder die Bibel sagt, die Werke folgen ihnen nach. Also ist was anderes. Erst die Begegnung mit dem Herrn. Und dann folgen die Werke nach und nicht andersrum. Ohne Begegnung kann ich Werke tun, wie ich will. Ich erreiche das Ziel nicht. Und es ist erstaunlich, wenn wir die Briefe zum Beispiel lesen, wie schnell das auch in der ersten Gemeinde gekommen ist. Da kommt Paulus zu den Galatern und sagt, oder schreibt den Galatern, wollt ihr wieder zurück zum Anfang? Wer hat euch verzaubert? Auf Deutsch war er euch angelogen. Wer hat euch das Evangelium wieder verdreht? Ihr fangt wieder mit Werken an. Lebt doch im Evangelium der Gnade. Und wisst ihr, dann macht es mir Freude, diesem Jesus nachzufolgen. Und dann muss ich nicht immer überlegen, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich gehen? Und dann wird die Grenze immer weiter verschoben, wie wir es auch heute haben. Immer weiter, immer weiter. Und irgendwann bricht das Gerüst ein. Bleiben wir doch auf der Seite von unserem Herrn. Liebe, Glaube, nicht aus Werken, sondern lebe Glauben in Jesus. Und durch den Heiligen Geist empfangen wir immer wieder das, was Gott möchte, was gut für uns ist. Und ich denke, dahin gehört auch dieses Wort: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ein guter Baum bringt gute Frucht hervor. Ein schlechter Baum kann keine gute Frucht hervorbringen. Ich denke, es ist schön, dass die Pharisäer zu Jesus gesagt haben, du bist ein Freund der Sünder. Weil dem so ist, deshalb ist er auch mein Freund. Und deshalb möchte ich ihm nachfolgen und möchte ihm dienen von ganzem Herzen, mein Leben lang. Amen. Darf ich noch beten? Oder ist das gesetzlich verboten? Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass ich mich zu denen gehörig fühlen darf oder bin, die du lieb hast. Du hast die Sünder lieb. Und ich danke dir, dass du die Sünder heilst. Ich danke dir, dass du den Sündern Perspektive gibst, Umkehr, Buße, Veränderung und ein wunderbares Ziel. Ich danke dir, dass wir miteinander diesen Weg gehen dürfen als deine Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, zeig uns durch deinen guten Heiligen Geist, wo wir Gefahr laufen, über Werke dir zu gefallen zu wollen. Ich danke dir, Herr, dass du Gnade gibst. Und in dieser Gnade darf ich und dürfen wir leben. Und in dieser Gnade wollen wir auch weiterleben bis zu dem Tag, in dem du kommst. Ich danke dir, Herr, dass wir auch beten dürfen, dass noch viele Levis es gibt, die deinen Ruf hören, auch hier in Pfullingen, und glücklich sind und dich erleben dürfen. Herr, du reißt heute noch Menschen aus ihrer Sünde heraus. Du kommst zu denen, die dich rufen, und du verschließt die Tür nicht vor denen, die zu dir kommen. Und ich danke dir, Herr, dass du das auch in unserem Leben getan hast. Hier sind wir. Nimm uns wieder ganz neu hin, das entscheiden wir, dass wir Menschen sind, die deine Nachfolger sind. Menschen, die dir gerne dienen, aus Liebe, nicht aus einem Muss oder einem Werkdenken heraus. Danke, Herr, dass du da bist, um auch heute Morgen uns ganz neu zu begegnen, auch in diesem Gottesdienst. Es ist so schön zu wissen, welch einem wunderbaren Gott wir dienen dürfen, welch ein herrlicher Erlöser und Befreier wir in uns haben dürfen, Jesus. Und Jesus ist genug. Amen. Amen.